Moin, hier kommt dein Gartencoach extra. Lass dich überraschen.
Moin aus dem schönen Hamburg. Es gibt mal wieder eine Extra-Folge. Und warum? Na, ganz klar, heute ist der 22. Februar, das erklärt sich doch wohl von selbst. Nein, natürlich nicht. Für mich hat dieses Datum einfach eine besondere Bedeutung. Genau heute, vor 2 Jahren, habe ich meinen Podcast gestartet. Und wenn du hier heute das erste Mal mit dabei bist, hallo, mein Name ist Jessica, ich bin Landschaftsarchitektin aus dem schönen Hamburg und ich habe einen Podcast über Gartengestaltung. Du bist hier in einer Extra-Folge gelandet. Da rede ich über das ein oder andere Thema, was den Garten betrifft, aber nicht zwingend über Gartengestaltung. Wenn du mehr zu diesem Thema hören möchtest, dann hör dir doch die anderen Folgen an, die haben alle ein grünes Cover. Da geht es um so etwas wie Blickachsen, Wegeeinfassungen, wie fängst du mit der Gartengestaltung an, Inspirationen und Ideen, damit du deinen Garten auf das nächste Level bringen kannst. Aber natürlich kannst du auch noch ein bisschen hier bei mir bleiben. Ich würde mich freuen. Und ihr alle anderen, die mich regelmäßig hören, die mich auf den Ohren haben, ich weiß, ihr seid mittlerweile richtig viele. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte jetzt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir natürlich auch noch ein Sternchen auf Spotify dalassen. Von meiner Seite an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich immer so, wenn wir in den Austausch kommen. Das ist immer super schön, wenn ich ein Feedback auf eine Folge bekomme oder ihr habt mir auch ganz viele Ideen schon mitgegeben und meine To-Do-Liste wird immer länger und länger. Also Mathilde, bitte sei mir nicht böse, die Folge mit Wasser im Garten, die dauert einfach noch ein bisschen. Und auch eine Folge über Gärten am Hang, die ist immer noch auf meiner Liste. Jannika, ich habe dich nicht vergessen. An dieser Stelle gehen Grüße raus an Martina und auch an Kerstin. Ihr beide wünscht euch eine Podcast-Folge über große Gehölze und Stauden für Pflanzgefäße, habe ich auf der Liste. Und wenn wir schon dabei sind, liebe Grüße an dich, Wiebke, und deinen Sohn. Ich habe mich sehr über eure Nachricht gefreut. Und auch Carina hat mir ganz lieb geschrieben und ganz viele andere auch. Ich freue mich wirklich immer über den Kontakt mit euch. Und wenn du Lust hast, auch ein Teil dieses Podcasts zu werden, meld dich doch bei mir. Dann hatte ich vor ein paar Tagen ein richtig nettes Gespräch auf Insta mit der Pia. Ja, so Gespräch, wir haben uns geschrieben, aber es war trotzdem sehr nett. Und die Pia hat mir erzählt, sie hat einen Garten in der Stadt, ungefähr 400 Quadratmeter groß und den möchte sie jetzt gerne anlegen. Sie gärtnert total gerne, ist sich aber unsicher, wie sie den Garten jetzt gestalten soll. Hat mich gefragt, ob ich nicht mal eine Podcast-Folge machen kann über die Not-to-Dos bei der Gartengestaltung. Also über Dinge, die du nicht tun solltest, wenn du einen Garten anlegst. Ich habe ja gerade schon eine Podcast-Folge über Fehler im Garten gemacht. Es ist auch viel schöner, konstruktiv über Dinge zu reden. Also, was kannst du tun? Was sind mögliche Lösungen? Als auf den vermeintlichen Fehlern rumzukauen. Also Pia, hör gerne mal in die letzte Folge rein. Und hier habe ich dann noch so 1-2 kleine andere Dinge für dich mitgebracht. Was solltest du nicht tun? Auf Struktur verzichten. Wenn du nicht gut im Gestalten bist, dann ist Struktur tatsächlich dein bester Freund. Klare Wege, feste Beetkanten, vielleicht eine Hecke, eine Mauer. Je klarer die Grundstruktur, desto einfacher wird alles andere. Viele ziehen einfach los, fahren in Richtung Gärtnerei Gartencenter und beginnen ihre Gartengestaltung mit dem Einkauf von Pflanzen. Ich erlebe das wirklich oft, wenn ich unterwegs bin und selber Pflanzen kaufen möchte. Die wenigsten, die da in den Gartencentern, in den Gärtnereien unterwegs sind, haben Listen. Die gehen an den Tischen vorbei, schauen sich die Pflanzen an und entscheiden dann, welche Pflanzen sie mögen, was gut aussieht, was ihnen gefällt. Das ist ja auch total in Ordnung, wenn du einen grundsätzlichen Plan hast. Aber an der Zusammenstellung von manch einem Einkaufswagen kann ich sehen, das wird nicht nach Plan gekauft. Das wird ausschließlich ausgesucht, was jetzt gerade in diesem Augenblick hübsch aussieht. Und teilweise passt es leider auch nicht wirklich zusammen. Weder von der Farbkombination und schon gar nicht von den Standortbedingungen. Ja, und diese Pflanzen, die werden dann gerne mal einfach mitgenommen und dann werden die in den Garten irgendwie irgendwo gesetzt. Halt dort, wo gerade Platz ist. Es wird halt erst gepflanzt und dann vielleicht später überlegt man sich, und jetzt kommen wir zum nächsten, was du nicht tun solltest. Erst später überlegst du dir dann deine Nutzung für diese Fläche. Das wird halt irgendwann später wird das entschieden. Das ist fast schon ein Klassiker in der Gartengestaltung. Also bitte nicht erst pflanzen und dann irgendwann überlegen, wo will ich eigentlich sitzen? Wohin will ich denn gucken? Nutzung kommt zuerst. Wo sitzt du? Wo gehst du lang? Wo willst du Ruhe? Wo darf es ein bisschen wilder bei dir im Garten sein? Also denk in Nutzungen, denk in Zonen, denk in Räumen. Arbeite mit Zonen. Das ist ein wichtiger Tipp, gerade wenn du ein Gartenanfänger bist. Arbeite mit Räumen, mit Zonen, mit Nutzungen. Nicht mit den Details. Du kannst ja solche Gedanken machen wie, wo willst du im Garten wohnen, in Anführungszeichen? Wo ist deine Terrasse? Wo sind deine Sitzplätze? Wo sind bei dir Bereiche, da passiert etwas? Wo sind die Beete? Wo ist dein Gemüsebeet? Wo spielen die Kinder? Dann im dritten Schritt der Hintergrund. Bäume, Sträucher, Hecke. Wie soll das Ganze eingerahmt werden? Bestimmt kennst du diese Situation. Du bist in der Gärtnerei, hast da die komplette Auswahl und denkst dir, oh, diese Pflanze ist noch schön und oh, die nehme ich auch noch mit. Wenn du nicht gut im Gestalten bist, dann ist zu viel Auswahl tatsächlich nicht dein Freund. Zu viele Farben und zu viele verschiedene Pflanzen, das kann bei dir am Garten am Ende einfach nur chaotisch wirken. Konzentriere dich einfach auf eine Auswahl an Pflanzen. Versuch, die Farben bei dir im Garten zu wiederholen. Das sieht automatisch ruhiger aus und auch stimmiger, halt durchdacht. Wo wir das Thema Beet jetzt schon haben, was solltest du auch nicht tun bei deiner Gartengestaltung? Deine Beete einfach entlang der Gartengrenze entlang ziehen. Damit meine ich jetzt nicht, dass dein Beet in der Mitte des Gartens sein sollte. Was ich meine, sind diese schmalen Handtuchbeete entlang des Zaunes oder der Hecke. Vielleicht gerade mal so 40, 50 Zentimeter breit und da sind die Pflanzen dann wie Perlen an so einer Perlenkette nebeneinander aufgereiht. Da hast du überhaupt keine Tiefenwirkung in deinem Beet. Und die Pflanzen sehen genau nach dem aus, was sie sind. Eine Aneinanderreihung von im schlimmsten Fall auch noch beliebigen Pflanzen, die da einfach mitgenommen wurden, weil, ach, du bist ja so schön. Deine Gartenbeete werden sehr viel harmonischer wirken, Tiefe haben und Spannung und optische Wirkung, ja einfach voluminöse Präsenz, sage ich das jetzt einfach mal, wenn du mindestens zwei, besser drei Reihen an Pflanzen hintereinander wegsetzen kannst. Ich persönlich finde, 1,20 Meter ist eine gute Tiefe für ein einfaches Blumenbeet. Weil dann kommst du noch gut an die hinteren Pflanzen ran, musst also dann nicht ständig zwischen deinen Pflanzen umhergehen, wenn du da ein 5 Meter tiefes Beet hast. Da kommst du natürlich von der Kante gar nicht mehr an die hinteren Pflanzen, um die da zurückzuschneiden, hochzubinden oder was auch immer du gerade dort tun möchtest. Liebe Pia, soweit, so gut. Wie sieht's bei mir aktuell aus? Hier liegt ja in Hamburg immer noch Schnee. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir so eine lange Zeit hier im Norden so viel Schnee hatten. Schnee ist ja wunderschön und ich liebe das, dieses Geräusch. Das kennst du bestimmt auch, dieses Knirschen, wenn du durch frisch gefallenen Schnee gehen kannst. Das mag ich gerne, wo ich Schnee überhaupt nicht gerne mag. Das ist, wenn ich irgendwo schnell, schnell, schnell hin muss und alle Welt überfordert ist mit unterwegs sein im Schnee, im Verkehr. Was ist sonst noch bei mir so passiert? Ich habe zwei Bauvorhaben abgeschlossen. Ein weiteres wird vermutlich im März weitergehen, wenn dann der Schnee endlich weg ist. Da wollen wir eine gut und gerne 1500 Quadratmeter große Blumenwiese wollen wir anlegen. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich bin mir sicher, da werde ich dir auch das ein oder andere Bild auf Insta posten können. Dann dürfte ich vor ein paar Tagen ein Seminar in der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein leiten. Das Thema: kleine Gärten naturnah gestaltet. So, und an dieser Stelle, Solveig, Grüße gehen raus an dich nächstes Jahr wieder. Ich würde mich freuen. Das Seminar hat mir richtig Spaß gemacht. Es war aber auch echt eine tolle Truppe da. Geballtes grünes Fachwissen von Baumschulgärtnern, Gartenlandschaftsbau, Wildnispädagogen, Staudengärtner. Es war alles mit dabei. Und von diesem Seminar muss ich dir noch was erzählen. Ich war gerade dabei, ein paar heimische Stauden vorzustellen, was einfach in einem kleinen Naturgarten nicht fehlen darf. Heimische Pflanzen, wunderschön, blaue Kornblumen oder der Wiesensalbei, auch immer prima. Und dann kam ich zu meiner dritten Pflanze, ich Erklärbär, stehe dann vorne, habe extra eine aus meinem Garten mitgebracht. Über was habe ich gesprochen? Über Dipsacus folonium, die wilde Karde. Ich stehe also vorne in meiner Hand, und die schon ein bisschen vertrocknete wilde Karde, die bröselt da so leise vor sich hin und frage meine Seminarteilnehmer, ob sie denn diese super tolle Eigenschaft von Dipsacus Folonium kennen würden. Dieses tolle Feature, dieses Add-on, dieses Must-Have im naturnahen Garten, was diese wilde Karde mit sich bringt. Die Blätter der wilden Karde, die sind gegenständig und an der Basis miteinander verwachsen, bilden dadurch so kleine becherartige Strukturen, in denen sich das Regenwasser sammelt. Das sind kleine natürliche Teiche, erzähle ich meinen Seminarteilnehmern. Bin stolz wie Bolle, dass ich so eine prima Pflanze mitgebracht habe, weil in diesen Teichen, in denen sich ja das Wasser sammelt, das ist eine Wasserquelle für Insekten. Eine ganz natürliche Wasserquelle. Für den naturnahen Garten passt das doch. Stehe ich da vorne, finde das alles super gut, dann nehme ich in der Ecke eine Bewegung wahr. Eine Hand wird vielleicht noch etwas zögerlich nach oben gestreckt. Es ist Dörte aus meiner Lieblingsgärtnerei. Sie sucht Augenkontakt und möchte etwas sagen. Ich nicke ihr zu, ermuntere sie zu sprechen. Sie holt einmal kurz Luft und sagt, ich würde das gern ergänzen. Ich weiß das selber noch gar nicht so lange. Aber in diesen kleinen Wasserpfützen da zwischen den Blättern, da ertrinken auch Insekten und werden dann von der Pflanze verdaut. Im Raum einen kurzen Augenblick. Ganz still. Alle Augen auf die wilde Karde. Blinzel, blinzel. Das Kopfkino läuft los. Und da müssen wir alle ganz herzlich lachen. Ich stehe da vorne mit meiner nicht mehr ganz so unschuldigen wilden Karde, die als Protokarnivor entlarvt wurde. Protokarnivore, das sind Pflanzen, die sich in einer Art Grauzone zwischen normalen Pflanzen und den echten fleischfressenden Pflanzen befinden. Die haben einige, aber nicht alle Eigenschaften, echte Karnivoren. Ja, sie fangen Insekten durch Wasserfallen, durch Klebstoffe und sie profitieren nachweislich von den Nährstoffen der gefangenen oder ertrunkenen Tiere, aber sie haben keine spezialisierten Verdauungsenzyme oder nur ganz schwach ausgeprägte Verdauungsmechanismen. Das bedeutet, die Nährstoffaufnahme erfolgt eher passiv, durch Zersetzung oder durch Mikroorganismen. Echte fleischfressende Pflanzen, Sonnentau, Venusfliegenfalle, die haben spezialisierte Fangmechanismen und eigene Verdauungsenzyme, betreiben also aktive Nährstoffaufnahme. So, hast du das mit Dipsacus folionium, mit der wilden Karde, hast du das gewusst? Wenn ja, dann schreib's mir doch in die Kommentare. So, und wenn wir jetzt hier schon die andere Seite von Dipsacus folionium haben, dann habe ich hier noch eine unscheinbare Pflanze mit einem dunklen Geheimnis. Du kennst diese Pflanze, garantiert. Du bist schon hunderte Mal an ihr vorbeigegangen. Hast du auf dem Gehweg gesehen, zwischen Pflastersteinen, am Wegesrand. Eine dieser Pflanzen, die einfach überall wächst und die niemand so richtig beachtet. Von wem rede ich? Capsella bursa pastoris, das Hirtentäschel. Der Name kommt von den kleinen herzförmigen Früchten, die tatsächlich aussehen wie die Ledertaschen, die die Hirten früher am Gürtel trugen. Eine unscheinbare Pflanze mit einer Grundrosette, einem aufrechten Stängel mit kleinen weißen Blüten. Ein Kreuzblütler, verwandt mit Raps und Kohl. Nichts Besonderes, könnte man meinen. Genau hier wird es jetzt spannend. Denn unter der Oberfläche dieser alltäglichen Pflanze verbirgt sich etwas, das Wissenschaftler erst 2018 wirklich verstanden haben, auch wenn erste Beobachtungen schon aus den 60er Jahren stammen sollen. Worum geht es? Es geht um die Samen des Hirtentäschels. Die haben ein Geheimnis. Wenn sie nass werden, sondern sie eine schleimige Substanz ab. Das nennt man, schwieriges Wort für einen Podcast, Myxospermie. Dieser Schleim ist klebrig und er ist tödlich. Nicht für uns, aber für winzige Lebewesen, Nematoden, Fadenwürmer. Sie werden dann von den Samen angelockt, bleiben im Schleim kleben und sterben innerhalb von 3 Tagen. Aber das ist noch nicht alles. Die Pflanze lässt diese kleinen Tierchen nicht einfach sterben. Sie verdaut sie. Oder besser gesagt, der Schleim enthält Substanzen, die die toten Organismen zersetzen und der keimende Same nimmt die Nährstoffe auf. Stickstoff, Phosphor, alles was ein junger Keimling halt braucht, um in kargen Böden zu überstehen. Ja, auch das kleine Hirtentäschel hat's faustdick hinter den Blättern. Auch er ist ein Protokarnivor. Nicht ganz fleischfressend wie die Venusfliegenfalle, aber auch nicht ganz normal. Halt die Grauzone. Das Faszinierende, diese Pflanze tut das nur, wenn sie muss. In nährstoffreichen Böden kann sie problemlos ohne diese zusätzliche Proteinquelle auskommen. Aber auf mageren Standorten, und das Hirtentäschel, du weißt, das wächst ja buchstäblich überall, da gibt ihr dieser Trick den entscheidenden Vorteil. Evolutionär gesehen ist das brillant. Der Schleim diente ursprünglich vielleicht ganz anderen Zwecken, vielleicht um die Samen am Boden zu verankern, dass die da liegen bleiben oder sie vor dem Austrocknen zu schützen. Aber vielleicht irgendwann in der Entwicklungsgeschichte hat die Pflanze gelernt, Moment mal, vielleicht kann ich diesen Schleim ja ganz anders nutzen. Das kleine Hirtentäschel, seit Jahrtausenden ein Begleiter der Menschen, eine alte Heilpflanze, bekannt für ihre blutstillende Wirkung, eine kleine Pflanze, die uns heilt und nebenbei kleine Würmer jagt. Das nächste Mal, wenn du an einem Hirteltäschel vorbeigehst, bleib doch mal kurz stehen. Schau es dir genau an, diese bescheidene kleine Pflanze, die ja buchstäblich in jeder Ecke wächst, hat Millionen Jahre Evolution auf dem Buckel und einen Überlebenstrick entwickelt, den Wissenschaftler erst vor wenigen Jahren vollständig verstanden haben. Ich finde ein super schönes Beispiel dafür, dass die spannendsten Geschichten oft direkt, im wahrsten Sinne des Wortes, vor unseren Füßen liegen. Wir müssen nur genau genug hinschauen. So, nun hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert, gleich rauszugehen und nach einem Hirtentäschel zu suchen. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören.